Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir in der Sendung eingeladen Herrn Dieter Wartenweiler. Dieter, bist du
Ich
am
bin da, ja. Hörst du
Telefon?
mich?
Ich kann dich sehr gut hören. Herzlichen
Schön.
Dank, dass du hier dabei bist. Wir haben dich eingeladen für eine Sendung, die wir zum Thema europäischen Zen machen wollten. Und wenn ich ganz kurz zu deinem Hintergrund sagen darf, du bist am La Salle-Institut in der Schweiz, ein Zen-Lehrer in der Schule der La Salle-Linie, ein initiierter Zen-Lehrer von Niklaus Brunchen, dem Gründer vom La Salle-Institut. Und unterrichtest dort Führungskräfte auch in Zen, aber nicht nur. Du hast auch als Hintergrund eine Ausbildung in Jungscher Therapie und bist auch aktiv als Jungscher Therapeut, wenn ich das richtig verstehe. Und
Ja, das waren so die früheren Zeiten.
das war die
Das hatte
früheren
nicht mehr
Zeiten.
das Gewicht von früher. Ich habe mich jetzt schon weitgehend auf die Tätigkeit als Zen-Lehrer
Verstehe.
konzentriert.
Aber es
Genau.
ist eine interessante Kombination, Jung und Zen. Und ich glaube, wenn wir einfach so diese zwei Pole deiner Herkunft hier betrachten, da sind wir schon mitten im Thema. Jung, der große Schweizer Psychotherapeut, dessen großes Thema die Individuation war, also die Ich-Werdung, der sogar den Begriff der Individuation geprägt hat, in den allgemeinen Sprachgebrauch gebracht hat. Und Zen, diese große fernöstliche Mystik, die ja insofern eine interessante Mystik ist. Ich habe das im Einladungs-E-Mail ja kurz erwähnt, dass man Zen vielleicht ja als eine erste Urform einer transkulturellen Spiritualität sehen könnte, mit den Ursprüngen im indischen Buddhismus, der Blüte in China. Und wir kennen Zen natürlich vor allem, seit Zen Japan erreicht hat und über Japan nach Europa und Amerika kam. Das heißt, Zen ist schon durch einige Kulturen durchgegangen. Zen steht natürlich für, ich sag mal, die Auflösung des Ichs, für das Eingehen im Ganzen. Nichts. Zen würde das wahrscheinlich viel pointierter formulieren können, als ich es formuliere. Jungsche
Ja, du
Therapie,
wirst
Europa,
schon, ja.
wie gehen diese Dimensionen zusammen?
Also du wirst schon viele Fragen auf zu Beginn. Also mein Weg war vielleicht zuerst etwas persönlich, einfach
Gerne.
in Jungscher Analyse habe ich mich begeben, weil ich eigene Fragen in meinem Leben hatte, die ich klären wollte. Und bin so auf diese Ebene dann gekommen, wo es eben um unbewusste Inhalte geht, die ja unser Verhalten auch prägen. Und das ist der eine Teil, glaube ich, der jungschen Psychologie auch, dass sie sich damit befasst, mit was das Unbewusste quasi macht in unserem Leben, wie es uns handeln lässt. Aber es gibt einen zweiten Teil bei Jung, den du angesprochen hast mit der Individuation. Und ich glaube, jungsche Psychologie kann man nicht dahin verstehen, oder die Individuation kann man nicht dahin verstehen, dass es um eine Stärkung des Ich geht. So, also gegenläufig zu
Genau.
Zen. Ich werde auch nachher noch etwas dazu sagen, sondern es geht eigentlich um eine Selbstwerdung. Jung nennt die größere Persönlichkeit des Menschen das Selbst. Und diese schließt das Ich ein, aber ist weit größer als was das Ich eben beinhaltet. Und später habe ich mich mit Zen befasst. Das hat mich zwar ursprünglich schon mit jungen Jahren hat mich das fasziniert. Ich habe ja fast gleichzeitig Jung und Zen zu lesen begonnen während meinen Studienzeiten. Aber später bin ich den Zen-Weg gegangen und ich kann nachträglich sagen, dass ich eigentlich erst durch Zen verstanden habe, was Jung mit dem Selbst meinte. Es ist nicht mein Selbst oder dein Selbst, sondern es ist eben etwas Unpersönliches. Und Individuation meint nur, dass man auf einem ganz individuellen Weg zu einer tiefen Erfahrung dessen, was das menschliche Sein ist, kommt. Auf einem individuellen Weg, aber dieses Sein übersteigt eben die Grenzen der Persönlichkeit bei weitem. Das sagt Jung explizit auch, dass das Selbst eben ins Unermessliche reicht und in die eigene Mitte und in die Leere geht, ganz ähnlich wie Zen.
Würdest du sagen?
Und dann hast du Zen angesprochen, als eine Linie, die wo es um die Auflösung des Ich geht, wie du sagst. Aber auch das ist eben relativ, weil es geht auch im Zen nicht um eine Auflösung, sondern es geht um eine Relativierung. Also man erkennt auf dem Weg des Zen, dass die Welt und auch das menschliche Sein von einer unendlich weiten, tiefen Dimension getragen wird. Und dass alles, was ist, eben Ausdruck von dieser tiefen Dimension ist und damit auch mein Ich Ausdruck einer solchen Dimension ist. Also wenn man meinen würde, man sollte das Ich verlieren oder aufgeben, wäre das nicht im Sinne von Sinn, vom Zen, sondern es wird durchdrungen, durchwirkt gewissermaßen von dieser unfassbaren, unendlichen Dimension und auch von der Weisheit dieser Dimension. Da sind wir wieder ganz nah beim Selbst vom Jung. Also es gibt schon eindrückliche Parallelen im Osten und im Westen, Parallelen des geistigen Weges.
Würdest du sagen, dass Zen und Jung eigentlich vom selben sprechen? Oder gibt es ja wesentliche Unterschiede?
Also ich meine, der Weg ist unterschiedlich. Letztlich, glaube ich, im letzten Punkt geht es schon um dasselbe. Der Weg geht bei Jung eben über die Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche und mit den unbewussten Ebenen, die wir haben, dem eigenen Schatten und anderen Aspekten der Persönlichkeit, auch gegengeschlechtliche Aspekte, bis hin dann eben zu dieser viel größeren Persönlichkeit. Und der Weg des Sender verläuft eigentlich anders. Man ist Mensch und lebt quasi wie eben Menschen leben, in einem üblichen Bewusstsein, macht eine ganz tiefe Erfahrung auf dem Weg des Zen. Und von dieser Erfahrung her wird nachher quasi die Sicht auf die Welt und auch auf sich selber eine neue. Und von daher wird dann auf dem Weg des Zen die Persönlichkeit quasi nach der Erfahrung, durch die Erfahrung gereinigt. Was auch heißt natürlich, dass man sich mit seelischen Fragen auseinandersetzt. Und da sind wir schon bald bei der Frage von Zen in Europa. Also wie verhalten sich nun diese beiden Wege zueinander und wo gibt es auch eine Integration?
Der alte deutsche Zen-Meister Graf Dürkheim, den ich gerade in letzter Zeit wieder mit Interesse lese, hat er schon in den 50er Jahren geschrieben, dass sein japanischer Zen-Lehrer gesagt hat, wie er zurück von Japan nach Deutschland kam: Wenn du Zen in Europa machst, musst du einen europäischen Zen draus machen. Zen ist nicht Japan, Zen ist was anderes als Japan. Du musst was Eigenes finden, das Europa ausmacht. Und Graf Dürken hat es sehr stark auch auf den Punkt gebracht, dass in Europa es eben darum geht, das große Eine in einer entwickelten, reifen Individualität auszudrücken, ein Ausdruck dessen zu werden in einer reifen, erwachsenen Individualität, die ein Teil auch dessen ist, was so die europäische Kulturgeschichte ausmacht und auch was die Stärke der europäischen Kulturgeschichte darstellt. Er hat das mit seinem eigenen Begriff verbunden, der Persona. Wir müssen Person werden, hat Graf Dürkheim gesagt. Ein Individuum, wo das Allgemeine durchtönt. Gibt es hier aus deiner Sicht so eine spezielle Ausrichtung, die hier im Westen, in Europa, das Zen verändern würde?
Ich beginne vielleicht mit Japan zu dieser Frage. Mhm. Ich war in Japan und habe mit verschiedenen Schulen, Repräsentanten von Schulen und auch Zen-Meistern gesprochen dort. Und es ist interessant zu hören, dass die Meister dieser Linie eigentlich zwar die Weite der Welt sehen und auch betonen, aber dann im Nachsatz heißt es, aber unsere Schule ist eigentlich doch diejenige, die das am besten verstanden hat. Gilt in erster Linie für die beiden Schulen Soto und Rinzai, die in Japan und auch in Europa bedeutungsvoll sind, aber auch für andere Ausrichtungen. Und die Haltung gegenüber den Europäern und den Amerikanern ist eigentlich zurückhaltend in Japan. Mhm. Also die geben nach meiner Erfahrung Zen nicht gerne aus den Händen. Von einem Meister habe ich explizit gehört, es kommt nicht in Frage, er würde niemals Europäer zu Zen-Meistern ernennen, weil dann würde das einen eigenen Weg gehen und das könne er nicht verantworten. Und das ist das, was in Japan geschieht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es nun verschiedene Zen-Meister gibt in Europa, unter anderem Nicolas Branchen und Williges Jäger, die hier sehr bekannt sind, Pia Giger und Bernie Glassman in Amerika und viele weitere, die den Status des voll anerkannten Zen-Meisters haben, die also eine eigene Linie gründen können und damit auch Zen prägen dürfen. Mhm. Und da ist nun die Frage, wie sie das prägen. Und ich glaube, sie können nicht nach Japan gehen, da stimme ich dir also bezüglich Dürkheim zu, sie können nicht nach Japan gehen und fragen, wie sollen wir einen europäischen Zen machen, sondern sie müssen fast ein bisschen wie ungehorsame Kinder sich von den Japanern lösen und sagen, wir machen nun unser eigenes Ding. Und wir versuchen, die Essenz dessen, was Zen ist, zu halten und aufrechtzuerhalten, weiter zu vertiefen und zugleich den europäischen Weg zu finden. Also der Meister von Dürkheim, der war sehr fortschrittlich, wenn er ihm das empfohlen hat, das so zu machen. Mhm. Es ist, meine ich schon, es gibt dann Formen, neue Formen in Europa oder im Westen, über die können wir uns noch unterhalten.
Lass mich doch vorerst auch fragen, du hast ja jetzt zwei Seiten betont. Du hast von einer Essenz gesprochen. Und du hast von einer europäischen Form gesprochen, die es braucht. Mhm. Ja. Wenn du von der Essenz sprichst, ist das eine Zen-Essenz oder ist das einfach eine Essenz jeder Mystik? Redest du von einer speziellen Essenz des Zens-Zugangs zur Mystik oder eine Essenz, die eigentlich all das schon übersteigt?
Also ich weiß nicht, ob es sich übersteigt, ob es nicht einfach deckungsgleich ist letztlich. Also ich spreche schon primär mal von der Essenz des Zen, also das, was die Tiefendimension, das Unbekannte, die Urnatur, das Absolute genannt wird im Zen, das wahre Selbst, also da gibt es viele Begriffe dafür. Aber ich denke, dass eben andere spirituelle Richtungen genau dasselbe im Auge haben und letztlich vom selben sprechen. Soweit ich ja einige Kenntnisse vom Sufismus habe, geht es dort explizit um dasselbe, aber auch andere Schulen betonen, dass es geht um die Erfahrung, eine Erfahrung, das tönt ja widersprüchlich, aber eben doch eine Erfahrung des Unermesslichen. Mhm. Quasi Gegenpol ist des Ungeformten, des Formlosen, das quasi diese Erfahrung zu machen und eben dann diese in die Welt zu bringen, das sagt auch Andrew Cohen, dass die Welt gestaltet werden soll nach dieser Erfahrung. Also wenn da ein Bewusstsein über diese Dimension besteht, dann werden wir uns anders verhalten in der Welt. Wir werden den Zusammenhang der Welt dann auch äußerlich sehen, wenn wir ihn innerlich gesehen haben.
Denkst du, ist so die Frage dann Zen, Sufismus, christliche Kontemplation nur eine Frage des Geschmacks, der persönlichen Neigung? Oder hat Zen hier schon auch eine, jetzt nicht die anderen überragenden, aber eine wesentliche Rolle, wo Zen etwas wirklich Eigenes beizutragen hat, wo Zen, ich sag mal, so eine Botschaft ist, auch in einem globalen Kontext?
Also Zen ist für mich eine radikale Angelegenheit. Wenn ein bisschen meditiert wird im Sinne des Zen und ein bisschen darum gesäuselt wird, glaube ich, hat man das Entscheidende davon nicht erfasst. Ich würde aber nicht sagen, es ist radikaler, es ist vielleicht auch direkter als andere Religionen, beispielsweise auch als die christliche Mystik, aber ich würde nicht sagen, dass es im Grunde in diesem Sinne vielleicht weiterentwickelt ist. Einerseits gibt es da die christlichen Mystiker wie Meister Eckhart, die explizit von der Lehre sprechen. Und andererseits habe ich mir selber so Gedanken gemacht über diese Zusammenhänge. Und ich habe herausdestilliert, ich weiß nicht, ob ich das zu Recht so mache, aber ich habe herausdestilliert, dass es eigentlich eine Parallele gibt zwischen den wichtigen Ständen oder Zuständen, wenn man so will, die eine Einheit bilden des Zen und dem Weg Christi. Also ich würde nicht nur sagen, man kann über christliche Texte aus der Bibel oder so auch meditieren wie über Koans, sondern ich würde sagen, auch der Weg hat eine Parallele. Aber das Christentum, habe ich den Eindruck, projiziert diese Erlösung eigentlich noch auf eine Gestalt, eben Christus. Und es geht doch heute möglicherweise darum, diese Projektion zurückzunehmen. Also zu erkennen, dass quasi, wenn in christlicher Terminologie, wenn das Göttliche in die Welt kommt, quasi zu erkennen, dass es also in den Menschen kommt, respektive also im Menschen zu erkennen ist. Und dass es hier wirken soll und dass es gestalten soll und dass es sich auch wieder zurückbewegt in sich. In vielleicht der christlichen Auferstehung, dass ein Kreis ist quasi, der alles umfasst, quasi die Einheit und die Dualität und die Wirkung in der Welt umfasst und doch wieder eine Einheit ist.
Ist
Also, ja.
das Radikale am Zen, dass es nicht projiziert?
Es ist einfach direkt auf eine Erfahrung ausgerichtet. Der Zen-Weg zielt auf Erfahrung. Und die Übung ist, alles wegzulassen. Alles, was wir denken, von uns denken, was wir meinen, unsere Vorstellungen, die wir von uns haben, unsere Ansichten, unsere Wünsche, Gefühle und so weiter, dass wir das einfach radikal weglassen, um auf eine tiefere Ebene zu kommen. Und das kenne ich in anderen, zumindest im Christentum, nicht in dieser radikalen Form. Auch wenn die Mystiker am Schluss vom selben sprechen, glaube ich. Aber wir haben so eine radikale Übung haben wir nicht im Westen, wie Zen das bietet. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum eben Zen hier ankommt und die Leute wirklich ein großes Interesse daran haben.
Es ist ja schon interessant, dass eigentlich Zen-Meditation zu einem gewissen Grade zum Archetyp unserer Vorstellung von Meditation geworden ist. Also wenn wir über Meditation sprechen, es ist nicht ausschließlich der Fall, aber zu einem guten Teil der Fall, was Menschen als Bild erscheint, ist eigentlich diese japanische Meditation der Stille. Dabei gibt es die verschiedensten Formen von Meditation. Und natürlich spielen viele indische, auch indisch-buddhistische oder südasiatische Meditationen hier eine wichtige Rolle. Aber das kräftigste Bild ist schon dieses stille Sitzen des Zen. Ist das etwas, das sich auch einfach mit einer modernen Nüchternheit so gut verbindet? Ist Zen deswegen auch so populär, Weil mit Zen darf man mystisch sein, ohne irgendetwas in irgendwelche Vorstellungswelten gehen zu müssen. Man kann sich mit ganz nüchternen Worten wie Leere auseinandersetzen und man kann Zen ja auch betreiben und explizit Agnostiker oder Atheist sein.
Also der Westen, vielleicht hat einfach etwas genug von den Predigten. Es wird so viel gepredigt in Kirchen von Menschen, die keine tiefere Erfahrung haben. Und dann repetiert man, was andere Erfahrungen haben und was in heiligen Büchern steht. Und ich habe den Eindruck, auch Kirchen verlieren ihre Kirchgänger, weil gepredigt wird und nicht erfahren wird. Und Zen ist ein Erfahrungsweg. Senkei Shibayama, das war der Abt vom Kloster Nanzenji in Kyoto, das ich schon mehrmals besucht habe. Der hat im letzten Jahrhundert gelebt und hat gesagt, Zen sei jenseits von Religion zu verstehen. Quasi, also das habe sich auch quasi aus dem Buddhismus emanzipiert. Und insofern ist dann auch das Bild des Meditierenden, das du erwähnt hast, ein archetypisches Bild. Es ist der Mensch, der da sitzt und der alles weglässt. Da kommt mir noch was in den Sinn. Der C.G. Jung schreibt irgendwo, dass er einen Traum hatte. Und im Traum, da war er in einer Kirche und in einer Kirche, da sieht er jemanden meditierend sitzen vorne. Recht erinnere. Und wie er näher tritt zu dieser Person, sieht er, dass dieser jemand sein Gesicht hat. Und das hat ihn auf den Gedanken gebracht, dass er quasi wie geträumt wird, dass es eine Realität, quasi der Traum eines Größeren oder die Meditation eines größeren Wesens ist. Wenn die Meditation beendet ist, ist vielleicht sein Leben beendet. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, aber es zeigt einfach, dass wir auch in unserer Kultur so diese Bilder haben von dieser ganz tiefen, radikalen, diesem tiefen, radikalen Weg, der alles lässt. In Jungs Traum war diese Kirche auch leer, wenn ich mich richtig erinnere.
Jetzt hast du.
Also da ist schon Nüchternheit wahrscheinlich etwas, das gut ankommt, diese Klarheit. Zen wird ja auch von Männern gerne geübt, nicht nur von Frauen. Das ist meistens so hälftig-hälftig in den Zen-Gruppen. Andere Richtungen sind eher frauenorientiert. Das entspricht auch etwas dem männlichen Geist.
Jetzt hast du auch vorher diesen unterschiedlichen Weg angesprochen von C.G. Jung und von der Arbeit mit dem Unbewussten, den Archetypen und der Individuation und, wenn ich es in meinen Worten sagen darf, dieser Öffnung gegenüber dem Selbst oder auch dem Finden des Selbst. Demgegenüber der Zen-Weg, der eigentlich bewusst auf eine tiefe innere Erkenntnis meditiert. Und du hast es vorher so geschildert, diese tiefe Einsicht in, ja, was immer es auch ist, transformiert unser Menschsein. Wovon sprichst du hier?
Transformiert die Sicht auf sich selber, auf die Welt auch. Also ich stelle mir das so vor, also man könnte hier ein einfaches Modell von seelischen Ebenen aufstellen. Also da gibt es das Bewusstsein und dann etwas tiefer kommt das persönliche Unbewusste, also unsere Lebenserfahrungen, die wir nicht mehr so gegenwärtig haben, vielleicht auch gewisse verdrängte Inhalte, die uns prägen oder unbewusst gewordene Inhalte. Etwas tiefer kommt die archetypische Ebene. Das sind die großen Muster des Menschseins. Zum Beispiel die mütterlichen Gefühle, die jede Frau gegenüber ihrem Kind empfindet. Oder auch der Tod als Bedrohung oder der König als Figur, die Welt prägt. Archetypen sind die Figuren beispielsweise, die man auf den Tarotkarten sieht, die Urmutter und so weiter. Und dann noch tiefer vielleicht eben die Ebene des Selbst, also wo sich das Ich dann etwas auflöst. Und noch tiefer wird es ganz leer und ganz unfassbar. Und Jung geht quasi diese Schichten von oben nach unten durch, wie ich das geschildert habe, und dann geht von oben direkt nach unten in die Leere und steigt dann wieder auf. So kann vielleicht dieser Weg verstanden werden. Und wenn wir also quasi eine tiefe Erfahrung unten gemacht haben, heißt das noch nicht, dass wir nicht, also in der Leere gemacht haben, heißt das nicht, dass die Persönlichkeit deswegen jetzt gereinigt ist. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die bei dieser Gelegenheit zeigt sich erst, wie viel es noch ungelöst ist. Mhm. Und dann muss eben diese psychische Ebene nachträglich bearbeitet werden. Das gehört auch zur Zen-Schulung, dass man dann mit solchen Dingen noch umgeht, was eben alles hochkommt, wenn man auf den Sitzkissen sitzt. Aber die erste tiefe Erfahrung, die gibt mal wie einen Leitstern. Man sieht mal, wo die Reise hingeht, man hat eine erste Erfahrung gemacht, was ein erlöstes Bewusstsein ist, wo man nicht mehr an diesen Ich-Interessen hängt, und diese Sicht bewirkt schon eine gewisse Veränderung der Persönlichkeit, eine schnelle und wirksame, eine große Veränderung.
Ja, aber was ist an dieser Erkenntnis, an dieser Sicht so aufrüttelnd? Was macht diese Erfahrung aus, dass sie wirklich so tief, wie du sagst, Menschen erschüttern und letztendlich auch verändern kann?
Also primär würde ich einfach sagen, es macht frei. Ist wie ein Fallenlassen von den Lasten des Ich. Alle Sorgen und die Gedanken und die Gefühle und was mich alles umtreibt, dass ich zunächst mal eine erste Erfahrung mache, die aber sich später in neuen Erfahrungen vertieft, wo man merkt, unsere Persönlichkeit ist ja gar nicht das. Es ist nicht diese kleine Persönlichkeit, diese Enge, die wir normalerweise ja pflegen, sondern es ist etwas viel Weiteres, und das ist wunderbar. Manchmal bin ich hier in meinem Zendo ganz allein und meditiere da oder betrachte den Kurumatsu, das ist so ein japanischer Baum, den ich in einem kleinen Zen-Garten habe. Und ich bin einfach rundum glücklich. Und es fehlt gar nichts. Und ich bin allein. Anderen Leuten würde das vielleicht komisch vorkommen, aber es gibt Zustände, wo einfach nichts mehr fehlt. Man merkt, das Leben ist zu jedem Zeitpunkt vollständig, und das relativiert dann schon gewisse Problemstellungen, die man so im Alltag vielleicht mit sich trägt, weil immer dieses tiefe Gefühl auch da ist, letztlich ist doch das Leben etwas ganz anderes. Mhm. Mit einigen Einstimmungen gut in diesen Zustand kommen. Mhm. Hat wirklich was Erlösendes. Mhm. Und das Erlebnis selber, wo man eine erste Erfahrung macht, das ist ein schlagartiges sich frei fühlen, das kenne ich von mir und von anderen Menschen, dass das so stattfindet. Mhm. Viele lachen, wenn ihnen das geschieht, wenn die ganze Spannung, die man ja auch aufbaut, wenn man meditiert und tiefer kommen möchte, diese Erspannung, ich möchte doch erfassen, um was geht denn in diesem Leben, wenn sich diese Spannung auflöst. Und die Erfahrung ist auch irgendwie nicht beschreibbar. Jemand hat mal gesagt, es ist wie ein Traum und ich habe einen verschlossenen Mund und kann ihn nicht erzählen, aber ich bin voll davon. Ja.
Schön, danke. Jetzt, was du beschreibst und wirklich auch sehr, sehr real hier in dieses Gespräch mit reinbringst, ist diese Mediationserfahrung, Satori-Erfahrung, die mystische Schulen wie Zen eben ermöglichen. Das ist in Asien, in Japan seit Jahrhunderten kultiviert. Brauchen wir, wenn wir in eine solche Praxis einsteigen, wirklich hier in Europa etwas anderes, etwas Neues? Und wenn ja, was muss sich an dem, was du schilderst, verändern, um hier in diesem kulturellen Umfeld am Anfang des 21. Jahrhunderts relevant zu sein oder relevant zu bleiben?
Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind, da geht es um den Kern, das ist unveränderlich. Aber das deckt sich vielleicht eben auch mit Inhalten von anderen Religionen. Dann gibt es gewisse Dinge, von denen weiß ich es nicht. Müssen sie, in welcher Form müssen sie aufrechterhalten werden? Das können wir noch erörtern gemeinsam. Und dann gibt es Dinge, die klar sich verändern und wo ich meine, das ist auch gut. Mhm. Was bleibt, also was das Unveränderliche ist, das ist diese Erfahrung, dieser Weg zur Erfahrung von etwas Unermesslichem, wurde im Mittelalter die Gotteserfahrung genannt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch jenseits von Kulturen. Und um das geht. Und Zen geht da einen bestimmten Weg, eben mit einer Übung, die für uns hilfreich ist. Und da gibt es wieder zwei Linien, die habe ich schon erwähnt, die Sote- und die Rinzai-Linie im Zen. Die Soto-Linie betont meines Erachtens eher die Einheit des Seins, alles ist eins. Und Rinzai betont etwas mehr die individuelle Form, sagt, aber es manifestiert sich in der Form, quasi. Mhm. Einheit könnte man so salopp formulieren, wäre eher Gott Vater und die Form wäre dann quasi die Manifestation im Menschen oder in Christus als archetypischer Gestalt. Mhm. Also da, das ist, was bleibt. Und dann gibt es gewisse Dinge, die sich sicher ändern. Ich glaube, Zen wird umfassender, es kommen Gefühle mehr ins Spiel, man nimmt die therapeutische Ebene viel ernster, als das in Japan ist. Frauen dürfen auch daran teilnehmen, das war in Japan ursprünglich nicht so. Dann wird gemeinschaftlicher gewidmet. Rituale werden vielleicht relativiert. Also da gibt es gewisse Dinge, die werden sich verändern. Das können wir auch noch etwas erörtern, wenn die Zeit bleibt. Und dann gibt es gewisse Dinge, da weiß ich es nicht. Und das ist vielleicht der Koan-Weg. Koans sind die Fragestellungen, die im Rinzai-Zen eine entscheidende Rolle spielen, um zu einer tiefen Erfahrung zu kommen. Das sind Fragen, die mit dem rationalen Geist nicht beantwortet werden können und die einem quasi diese tiefen Dimension aufscheinen lassen, wenn man dafür reif ist. Dafür gibt es im Moment kein Äquivalent in Europa. Erste Versuche, das mit christlichen Texten zu machen, aber vielleicht müsste man auch Formen finden, die jenseits von Zen und Christentum sind. Im Moment, glaube ich, brauchen wir die Koans. Es gibt nichts Adäquates im Moment. Aber wie sich das entwickelt, das weiß ich nicht.
Lass mich hier eine Frage oder vielleicht auch eine These stellen. Ich bin neugierig, was du dazu denkst. Wenn du Zen im europäischen Kontext ansprichst, sprichst du auch berechtigterweise die Beziehung zwischen ostasiatischen Buddhismus und unserer christlichen Tradition an. Jetzt denke ich, dass der europäische Weg auch der Weg in die Moderne ist, der sich aus dem Christentum heraus entwickelt hat, der aber mit der europäischen Aufklärung und all den philosophischen, sozialen, politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen seither sich in Europa manifestiert hat, mittlerweile in großen Bereichen der Welt, in Amerika, auch in Asien, seine eigene Wirkungsgeschichte entfaltet ist. Es gibt sowas wie diesen europäischen Weg der Aufklärung mit Rationalität, mit Ich-Stärke, mit Eigenverantwortlichkeit. Gibt es auch ein spezielles Momentum der Begegnung des Zen mit diesem Teil von Europa? Und ändert sich Zen auch in der Begegnung mit diesem?
Ich denke, also was du ansprichst, dass da geht es um die Bewusstseinsentwicklung.
Ja.
Und im Westen sehen wir ja, dass die Entwicklung von der ursprünglichen Einheit im magischen Bewusstsein eben sich differenziert hat und dass quasi Psyche und Außenwelt mehr und mehr getrennt wurden, bis in eine Rationalität, die die Natur und die Außenwelt einfach in den Griff nimmt, manchmal gefühllos in den Griff nimmt.
Mhm.
Und wir sind so rational geworden, meine ich, dass das etwas fehlt.
Mhm.
Und im Osten, da weiß ich etwas zu wenig, wie das ist. Also vielleicht ist es nicht in dieser Radikalität gemacht worden, diese innere Schritte. Man hat so den Eindruck, dass in Japan einfach die moderne Welt gewissermaßen ein bisschen aufgepfropft worden ist. Und darunter eigentlich noch so ein archaisches Bewusstsein ist. Aber auch bei uns ist es nicht weit. Es braucht nicht viel und die Leute werden zum Mob und es wird ziemlich primitiv, ganz schnell.
Ja.
Und von daher würde ich jetzt nicht dem Westen ein Primat zuordnen. Aber die beiden Seiten, glaube ich, können sich ergänzen. Also der Westen hat im Osten die Technik und Technologie und vielleicht auch Informatik gebracht und der Osten hat dem Westen das Geschenk des Zen gemacht und der Tiefe und des Zugangs zur Tiefe, die wir irgendwie verloren haben. Und ich glaube, beide können jetzt voneinander lernen. Europa kann diese Tiefe auch in sich jetzt wieder entdecken, die ja im Christentum bestanden hat und vielleicht auch von der Kirche, das weiß man nicht, ob da auch Machtgründe mit eine Rolle gespielt haben, die eben diese tiefere Erfahrung nicht so gefördert hat. Und andererseits profitiert der Osten vom Westen. Es gibt so etwas, meine ich, wie eine Globalisierung, die jetzt auch den Geist erfasst. Nicht nur die materielle und ökonomische Globalisierung, es braucht auch eine geistige Globalisierung. Wir müssen auch in unserem Geist jetzt weit werden und können lernen voneinander.
Nee, da stimme ich dir sehr zu. Ich würde gern das, was im Westen hier entstanden ist, ein bisschen zugespitzter formulieren. Also nicht nur von der Technik und der Wissenschaftlichkeit reden, sondern da ist auch eine Bewusstseinsarbeit, die hier geleistet wurde. Ich sage das mal so, dass wir in einer Individualität und in einer Eigenständigkeit Mensch geworden sind, wie wir es menschheitsgeschichtlich noch nie waren. Das geht über all das, was sozusagen dieses Technologische ist, weit hinaus. Wenn wir als diese Menschen, die eine so starke eben Individualität haben, Selbstverantwortung haben, uns auf die Art und Weise öffnen, wie du das beschrieben hast, entsteht da was anderes? Entsteht da, braucht es hier eine andere Form von Synthese und Zusammenkommen als im mittelalterlichen Japan oder auch im mittelalterlichen Europa?
Ja, dem würde ich schon zustimmen. Also Japan, soweit ich das erlebt habe, ist schon irgendwo kollektiv. Also kollektiv sagen wir mal als wir. Die Leute sind extrem angepasst und da muss alles nach den Regeln gehen und das wird also wirklich, da wird man schnell bestraft, wenn man sich nicht adäquat verhält. Ein kleines Beispiel nur als Anekdoten zwischendrin. Ich bin mal im Shinkansen, das ist der Schnellzug, der so mit 300 Kilometern pro Stunde durch Japan fährt, gefahren und war in einem völlig leeren Wagen, aber der Wagen war eben so bezeichnet, dass dort die reservierten Plätze sind. Und dann gab es einen anderen Wagen mit nicht reservierten Plätzen, da ich keine Reservation hatte, musste ich also den Wagen wechseln. Bin durch den halben Zug vom einen leeren Wagen in den anderen leeren Wagen gegangen. Das hat der Schaffner so von mir verlangt. Also das Kollektive zeigt sich in Japan in vieler Hinsicht. Und insofern kann man schon sagen, dass ich in Europa ist irgendwo tatsächlich differenzierter. Und das geht dann eben bis in das Soziale, was du erwähnt hast, politische, philosophische. Aber uns fehlt wieder Urgrund. Der fehlt uns eher noch als den Japanern. Ich glaube, die haben in dieser Hinsicht etwas einfacher. Und von daher ist unser Weg quasi den Weg, eben diesen Urgrund zu finden. Aber ich stimme dir zu, dass das Ich als eine Errungenschaft nicht aufzugeben ist, sondern dass es in dieser großen Errungenschaft, die es schon ist, zusätzlich noch durchwirkt wird von einem weiten, großen Geist und dass dann die Handlungsfähigkeit vielleicht auch stärker und klarer und differenzierter sein kann, also die inspirierte Handlungsfähigkeit, als das möglicherweise in einer eher kollektiven Gesellschaft der Fall ist.
Wie würde denn so ein neues Zusammenkommen, wie würde ein solcher europäischer Zen deines Erachtens aussehen können? Was wäre hier europäisch an diesem Zen?
Das Europäische ist einerseits äußerlich, was ich schon etwas erwähnt habe, diese Öffnung. Ich glaube, es also gegenüber vielem, gegenüber mehr Lockerheit, mehr Freiheit. Ich glaube, es geht auch um eine, wenn man so sagen will, Demokratisierung des Zen. So diese archaischen Unterordnungsverhältnisse, die in Japan noch gepflegt wird, da muss man sich, bevor man zum Zen-Meister ins Zimmer geht, dreimal vor der Tür niederwerfen, dass es klatscht und erst dann kann man reingehen. So. Also dass diese archaischen hierarchischen Systeme auch relativiert werden, dass sie in diesem Sinne freier und offener sind. Also das ist die eine Seite, diese Öffnung. Die andere Seite ist schon, was du ansprichst, es resultiert daraus möglicherweise eine andere inspirierte Handlungsfähigkeit als diejenige im Osten, als die im Osten besteht. Also Zen hat quasi wie neue Formen in Europa oder in Amerika, kann neue Formen gewinnen und es kann auch eine neue Wirkung gewinnen. Diese Wirkung wird möglicherweise auch wieder zurückschwappen in den Osten, dass quasi in einer reformierten Form Zen, das ja in Japan eher im Niedergang ist, quasi wieder zurückkommt nach Japan. Es gibt auch japanische Meister, habe ich getroffen, die explizit nach Europa gehen, um hier oder nach Amerika gehen, um hier etwas zu lernen und um das quasi zurückzubringen nach Japan. Es gibt sogar in einem der großen Haupttempel in Japan, den Meiji. Europäisches Zen wird ein Weg sein und ich kann kein Modell dafür entwickeln, wie dieser Weg sich gestalten wird. Er wird länger, glaube ich, längere Zeit brauchen, um sich herauszukristallisieren. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich mit der Zeit wie Menschen, die ein spirituelles Bewusstsein entwickelt haben und zugleich eben aktiv sein können und nicht in der Hütte quasi versinken, so im alleinigen Dasein angesichts der großen weiten Leere, sondern die aktiv werden, wenn sich solche Menschen verbinden, dann könnte das ein Feld geben, in dem eben ein Bewusstseinswandel auch für breitere Schichten angestoßen werden könnte. Ohne dass man jetzt predigt, sondern rein durch die Tatsache, dass die Feldenergie verstärkt wird.
Ganz genau. Du hast ja in einem Text, den du geschrieben hast, die berühmten Ochsenbilder genannt, die 10 Ochsenbilder, die so einer der direktesten Beschreibungen dieses Zen-Wegs sind, die beim letzten Ochsenbild nach der Erleuchtung damit enden, dass man wieder am Marktplatz ankommt. Und du hast davon gesprochen, dass es vielleicht ein 11. und ein 12. Ochsenbild braucht. Was hast du damit gemeint?
Also vielleicht für einige Hörer einfach zur kurzen Darlegung noch, die Ochsengeschichte zeigt quasi den Entwicklungsweg des Bewusstseins auf dem Zen-Weg. Und zwar ganz in kurzen Worten, der Mensch, der auf der Suche ist nach seiner tieferen seelischen Dimension, wird einige Zeit zuerst theoretisch suchen und dann wird er praktisch suchen in sich selber und irgendwann macht er eine erste Erfahrung. Und wenn er die hat, dann muss er quasi wie sich selber zähmen, quasi, dort heißt es den Ochsen zu zähmen, aber gemeint ist quasi, man muss sich insofern zähmen, als man jetzt bei diesem Bewusstsein bleibt und das nicht wieder sich entwischen lässt. Bis man schließlich vorstößt in weitere tiefere Erfahrungen, die als Lehre auch wieder dort bezeichnet sind. Und erst hernach kommt man quasi, wer sich da verankert hat, kommt aus dem Markt zurück und lässt andere Menschen zu sich selbst erwachen, wie es in einer der Übersetzungen heißt. Und meine Idee war, dass sich da doch was weiter noch gestalten kann, quasi, dass eben nicht nur der einzelne Endlehrer oder Meister quasi jetzt eine Schülerschaft hat, sondern dass sich diese Leute verbinden können. Also ich stelle mir vor, dass viele dieser Hirten, die Erfahrungen gemacht haben, auf den Markt kommen und sich dort treffen und dass sie sich verbinden und dass sie gemeinsam eine Energie erzeugen. Das ist das Feld, von dem ich gesprochen habe vorhin. Dass diese Energie eben weiter wirkt. Die Bewusstsein kann kippen, also das Bewusstsein einer ganzen Gesellschaft kann kippen, wenn genügend Kräfte da sind, die in eine neue Richtung gehen. Da erhoffe ich mir schon von Menschen mit solchen Erfahrungen, dass sie sich verbinden. Das können Europäer sein, das können Zen-Leute sein, das können aber auch Leute irgendwelcher Richtungen mit spirituellem Hintergrund sein, die sich verbinden und dieses Feld pflegen gemeinsam. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, auch ein Anliegen von Enlightened Next, dass man sich da öffnet auch und eben ja ihr viele Leute auch einlädt und einbezieht und solche Feldarbeit leistet.
Dieter, wir sind in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Herzlichen Dank einmal dafür, auch für diese Erweiterung der Ochsenbilder, die, glaube ich, wirklich etwas sind, was glaube ich viele denken, was eine moderne Spiritualität braucht, dass es hier wirklich auch darum geht, dass hier etwas im Gemeinsamen, im Zwischenmenschlichen entsteht, was auch eine Erweiterung und eine Vertiefung von Spiritualität sein kann. Ich möchte gerne auch die Hörer einladen, sich hier mit Fragen an der Sendung zu beteiligen. Ich gebe für diejenigen, die sich per Telefon hier einwählen wollen, einmal die Telefonnummer an. Die Telefonnummern, unter der Sie uns erreichen können, wäre in Deutschland 0892 206 1640. In der Schweiz 043 508 0389, in Österreich 072 088 08 77. Der Einwahlcode dazu 22 45 56 5. 22 45 56 5, gefolgt von der Raute-Taste. Sie können, wenn Sie sich dann eingewählt haben, mit der Tastenkombination Stern 2 melden. Wir sehen Sie dann am Bildschirm, dass Sie freigeschaltet werden möchten. Wir können Sie dann hier vom Bildschirm aus freischalten, so dass wir Sie auch hören können. Stern 2. Mit der Tastenkombination können Sie sich hier sichtbar machen. Sie können uns auch per E-Mail erreichen. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de. Und um den Hörern auch ein bisschen Zeit zu geben, sich hier einzuwählen, möchte ich auch gerne mal mit einer E-Mail-Frage anfangen, die uns schon erreicht hat. Da schreibt ein Hörer, in Ihrem Gespräch haben Sie von Zen als Religion gesprochen und Parallelen zu Wegen des Sufismus und der christlichen Kontemplation angesprochen. Soweit die Essenz, das Selbst betroffen ist. Fragen. Wenn es um die Essenz geht, die erfahren werden kann, spricht man besser nicht von Religion. Ist Zen nicht besser als ein Weg zu verstehen, der in diese Erfahrung führen kann? Wenn das so ist, kann man Zen, christliche Kontemplation und den Weg der Sufis als einen solchen Weg zum gleichen Ziel betrachten? Und noch eine Frage, sind die gnostischen Schriften des frühen Christentums, zum Beispiel das Thomas-Evangelium, nicht verständlicher als Weg zur Erfahrung der Essenz, als nicht verständlicher als Weg zur Erfahrung der Essenz zu sehen, als die Interpretation der kanonischen Schriften?
Ja, also grundsätzlich stimme ich zu. Das sind sehr gute Gedanken und weit gefasste Gedanken. Zen ist im Rahmen dessen, was sich quasi als Religion darstellt, des Buddhismus entstanden. Aber es weist über sich selber hinaus, indem es eben genau nicht an den religiösen Formen, sich an die sehr religiösen Formen hält. Das hat Senkeshi Bayama, den ich erwähnt habe, gesagt. Insofern haben Sufismus, christliche Mystik, wie das gesagt wurde im Mail, tatsächlich das gleiche Ziel. Das meine ich auch. Und das Thomas Evangelium ist ganz sicher ein interessanter und guter Text, der eben auch in diese Erfahrungswelt hinein weist und daraus schöpft. Und das ist natürlich im kanonischen weniger betont worden. Und ich denke auch, dass vielleicht schon auch, also die Polnische Kirche hat ja schon in ihrer Geschichte einen erheblichen Widerstand gegen Leute gezeigt, die Erfahrungen, mystische Erfahrungen machen. Also die werden dann entweder exkommuniziert oder man spricht sie heilig und betet sie nachher. Aber es ist eigentlich nicht so geschätzt, dass man sich da eigenständig verhält. Und da gibt es auch im Christentum natürlich andere Richtungen, die das eher betonen. Und ich kann mir vorstellen, dass das an Kraft gewinnen wird, auch solche, auch alte Texte, die quasi wieder zum Vorschein kommen, wie das Thomas-Evangelium.
Sehr schön. Ich sehe hier auch, dass wir hier einen Hörer, eine Hörerin auch haben, der sich telefonisch einbringen möchte, aus der Vorwahl 06403, wenn wir die vielleicht freischalten.
Ja, hier ist Philipp Buchenhammer, hallo.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Sie haben gerade eben meine Mail diskutiert. Ich bedanke mich sehr. Ich bin da sehr zufrieden. Weniger zufrieden bin ich mit der Diskussion über die interkulturellen Zusammenhänge, wenn es, die Sie jetzt zwischen Japan und Europa aufgedröselt haben. Ich finde, dass wenn es um die Essenz geht als Erfahrung und um verschiedene Wege, die zu dem einen Ziel führen, vielleicht im Sufismus, vielleicht in der christlichen Kontemplation, vielleicht im Zen, als Wege, dass es dann eigentlich keine Unterschiede zu bedenken gibt. Und wenn die typisch japanischen Floskeln, zum Beispiel das Niederwerfen, bevor man eintritt, so wichtig sind und ähnliche die kulturelle Art, dass wir die hier nicht machen, das praktiziert man ja wohl auch in der Wellhaus, oder?
Also ich meine, die verschiedenen Wege, die haben etwas gemeinsam, so wie ich das verstehe. Und das Gemeinsame ist, dass es um die Lehre geht, dass es um etwas wirklich Unfassbares geht, das angestrebt wird. Und da sind verschiedene Wege möglich und auch Sufismus, also der Rumi oder so, die reden ja auch von diesen Wegen und diesen Erfahrungen. Das Kulturelle, das habe ich nicht ganz verstanden in der Fragestellung. Also ich denke, soweit ich es mitbekommen habe als Frage im Lassalhaus oder auch an anderen Orten im Westen, ist das, wir reduzieren die Rituale, aber wir lassen sie nicht ganz weg, weil sie helfen sehr, auch die Ordnung quasi, sie geben den Rahmen, dass man tiefere Erfahrungen machen kann. Aber ja, ich habe nicht ganz alles verstanden, was Sie sagen wollten.
Ja, vielen Dank. Ich meine nur, damit sind wir bereits auf einem europäischen Weg. Nicht? Ja, wenn wir den Weg so gehen können, dass wir in die Erfahrung vielleicht kommen können, obwohl das immer eine Gnade sein wird.
Das ist so. Das ist so.
Danke.
Ja, ich danke auch.
Herzlichen Dank. Eine weitere Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt ein Hörer: Lieber Dieter, die Erkenntnis, die du schilderst, dass nach einer tiefen mystischen Erfahrung die Arbeit, die Veränderung, der Change folgen muss, scheint mir auch das A und O unseres spirituellen Erwachens und Werdens zu sein. Müssen wir diesen Weg eher auch mit Hilfe eines Gurus alleine bewältigen oder eher gemeinsam in der Gemeinschaft? Oder ist gar beides nötig? Den Weg, nur in der Gemeinschaft zu gehen, könnte genauso Gefahren in sich bergen, wie jener, ihn selbst bewältigen zu wollen. Was ist deine Erfahrung? Liebe Grüße von Monteverità, Ralf Remo.
Ja, vielen Dank, Ralf. Das ist schön, dich zu hören. Also der Guru, da bin ich ja schon, wenn ich das Wort schon höre, bin ich etwas zurückhaltend. Ich denke beides. Also wenn schon, würde ich dann eher vom Therapeuten sprechen, der hilft, diese psychologische Ebene auch zu bewältigen. Also es braucht den individuellen Weg, auch die Klärung der individuellen Hindernisse, quasi die vor tieferen Erfahrungen stehen oder die vor der Umsetzung einer schon gewonnenen tieferen Erfahrung stehen. Und das andere ist, was du ansprichst, ist die Gemeinsamkeit. Also ich denke, das ist doch auch neu, dass wir eben nicht mehr diese hierarchische Verhältnis haben, sondern gemeinsam, das hast du, Tom, ja auch schon angesprochen, dass wir gemeinsam zu Erfahrungen kommen können und dass in quasi im interpersonellen Kontext eine neue Spiritualität auch entstehen kann oder eine Tiefe entstehen kann, die eindrücklich und wirksam ist. Das habe ich selber schon auch in Gruppen erlebt. Wenn eine Gruppe von Menschen, wenn die zusammen sprechen, ganz aus der eigenen Mitte und Tiefe heraus, ohne etwas bewirken zu wollen, die bewirken enorm viel. Und wenn das über Tage von einer ganzen Gruppe gemacht wird, wie ich das gelegentlich Gruppen anleite, dann wird das sehr stark und bewegt die Leute extrem. Also das Gemeinsame ist schon was sehr Starkes und vielleicht ist das auch etwas eher Europäisches.
Vielleicht noch als eine letzte Frage, die uns auch per E-Mail erreicht. Da schreibt ein Hörer: Zeigt sich die von Ihnen angeführte Aussage, Zen sei jenseits der Religion, nicht auch in den vielen Zen-Künsten, in denen ganz andere, gleichfalls radikale Werte, die nicht nur ästhetischer, sondern vielleicht auch ethischer Art sind, zum Ausdruck kommen? Schmucklose Erhabenheit, unprätentiöse Spontanität, Sachlichkeit, Reinheit, Natürlichkeit. Auch da scheint es mehr um die radikale Erfahrung zu gehen, jenseits von Dogma, Tradition und Kult, oder?
Ja, das denke ich schon. Also Zen ist ja eigentlich über die Künste, Zen-Künste eigentlich ja in den Westen gekommen, als zunächst. Also da ein bedeutendes Buch in den 50er Jahren, letztes Jahrhundert, war ja die Kunst des Bogenschießes von Herrico, die so ein erstes Gefühl dafür entwickelt hat. Es gibt verschiedene Zen-Künste, Shodo und Shado und Kendo und so weiter. Also, aber diese Meditation ist wie eben ohne all das, sie ist noch radikaler, scheint mir. Mhm. Aber diese Künste leben aus dem Zen-Geist, kein Zweifel, Bogenschießen beispielsweise, und da ist sicher eine unreligiöse, wenn man so will, Erhabenheit, einfach in der Handlung, die tief inspiriert ist oder die sich tief lenken lässt. Ist quasi, die resultiert aus dieser Handlungsweise, oder diese Handlungsweise zeigt eine solche Erhabenheit und ist damit vielleicht eben Ausdruck eines großen Geistes, den wir als Individuen quasi manifestieren. So. Das ist auch so wiederum japanisches Denken. Viele japanische Künstler haben ihre Bilder gar nicht signiert, weil sie denken, das ist nicht wichtig, wer es gemalt hat. Wichtig ist, dass was zum Ausdruck kommt. Und was zum Ausdruck kommt, ist ja ohnehin die Lehre. Und viele Bilder haben auch Lehre, also leben eigentlich aus den Stellen, die nicht bemalt sind. Ja. Es gibt eine schöne Sachlichkeit und es gibt eine Radikalität auch in diesen Künsten. Ich schätze sie sehr.
Lieber Dieter, wir sind ja auch jetzt schon am Ende unserer Sendezeit angekommen. Ja. Herzlichen Dank nochmal. Und ich möchte auch in einer gewissen Eigenwerbung sagen, wir können dich ja auch live in Frankfurt auf der Herbstakademie am 18. bis 20. Oktober hier in Frankfurt hören, wo wir zum Thema Ich gehe aufs Ganze, Individualität zwischen Narzissmus und evolutionärer Verantwortung, auch dieses Verhältnis ansprechen zwischen dieser Einheitserfahrung, die du so deutlich hier auch dargestellt hast, und der Realität, dass wir als Individuen eben auch eine individuelle Realität haben und wie das am Anfang des 21. Jahrhunderts in eine integrale Einheit finden kann. Und ich bin sehr neugierig, dich dort auch aus der Sicht eines europäischen Zen darüber sprechen zu hören.
Ich bin auch ein Lernender und bin auf der Suche und suche auch nach Formen für den westlichen Zen und freue mich auch dabei zu sein und auch zu lernen von anderen.
Herzlichen Dank und wir sehen uns in Frankfurt.
Ja, danke vielmals auch.
Einen schönen guten Abend.
Auf Wiederhören, danke.